betrifft Geschichte.
Galilei schaut durch das Fernrohr. Die Veränderung des Weltbilds in der frühen Neuzeit. Erzählt von dem Philosophen und kulturwissenschaftlichen Autor Leonhard Schmeiser. Heute das Multitalent mit gewichtigem Familienhintergrund.
Die wissenschaftliche Revolution des 16. und 17. Jahrhunderts fand weitgehend außerhalb der traditionellen wissenschaftlichen Institutionen statt, das heißt vor allem außerhalb der Universität. Kopernikus war ein Kirchenmann, Francis Bacon ein Politiker, Descartes ein Adeliger ohne angehbare Profession. Ähnliches gilt für Galilei. Galilei hat zwar einige Jahre an Universitäten gearbeitet, in Pisa und in Padua, sein halbes Leben lang war er jedoch Hofmathematiker der Medici in Florenz. Seine wichtigste Aufgabe dort war die Teilnahme an wissenschaftlichen Disputen, also an höfischen Unterhaltungs- und Repräsentationsveranstaltungen. Galilei war ein Höfling. Bis zu einem gewissen Grad lag das in der Familie. Die Eltern stammten aus vornehmen florentinischen Pisaner Familien. Galileis Bruder war Hofmusikkapellmeister in München. Der berühmteste Vorfahr väterlicherseits, der Arzt Galileo Bonaiuti, brachte es bis zum höchsten politischen Amt in Florenz, das war der Gonfaloniere. Und dieser Galileo Bonaiuti benannte sich in einem damals nicht unüblichen Anfall an Selbstherrlichkeit um in Galileo Galilei. Wir haben es also mit dem zweiten Galileo Galilei zu tun und für den war der Name eine Art Programm, das sich zwar dann nicht so erfüllt hat, wie die Eltern sich das vorgestellt haben mögen, aber immerhin. Der junge Galileo trat eigenmächtig in ein Kloster ein und konnte dort nur durch eine List wieder herausgeholt werden. Das Medizinstudium, das ihm der Vater dann verordnete, brach er nach 4 Jahren wieder ab. Aber in einem Punkt hat sich dieses Programm erfüllt. Galilei hat sich immer als Patrizier gefühlt und benommen. Sowohl in seiner sehr aufwendigen Lebensführung als auch im Umgang mit den Mächtigen. Er war nie nur Diener, sondern immer auch gleichberechtigter Gesprächspartner seines Fürsten, anderer Fürsten, auch Kirchenfürsten, auch des Papstes, der ihn dann verurteilt hat. Ohne diese Haltung und soziale Positionierung Galileis hätte er nie die Rolle des Herolds der neuen Wissenschaft übernehmen können, die er übernommen hat. Kepler zum Beispiel hätte das nie können, bei dem wäre das undenkbar gewesen. Ein anderer auffälliger Zug in Galileis Biografie ist dasjenige, was man seine wissenschaftliche Disziplinlosigkeit nennen könnte. Er war Mathematiker, hat aber die Grenzen der Mathematik gesprengt, Mathematik als Physik betrieben oder umgekehrt. Und er hat diese Grenzen sprengen können, weil er jenseits dieser Grenzen auf verschiedenen Gebieten bestens beschlagen war. Er war Mediziner und in der Medizin ging es, anders als damals in der Physik, nicht um die Frage nach dem Wesen der Dinge, sondern um die Frage nach deren Funktionieren oder Nicht-Funktionieren. Er war Literat. Einige seiner Werke gelten heute noch als frühe Meisterwerke der nationalsprachlichen Literatur. Und der Wechsel von der Sprache der Gelehrten, nämlich Latein, also von der trockenen, formalistischen Grammatik einer toten Sprache in die virtuos beherrschte Landessprache, schafft natürlich einen Freiraum für das Denken. Er hat bestens die Malerperspektive in Theorie und Praxis beherrscht und ist deswegen ein besserer Beobachter gewesen als die meisten seiner Zeitgenossen. Und vor allem, er hat ausgezeichnet Laute gespielt. Er war also ein Musiker wie sein Bruder und sein Vater auch. Sein Vater Vincenzo gilt bis heute als einer der wichtigsten Musiktheoretiker seiner Zeit. Und seine Forschungen sind für Galilei sehr wichtig geworden. Vincenzo betrieb seine musiktheoretischen Forschungen nicht mathematisch abstrakt, sondern konkret empirisch, untersuchte etwa den Zusammenhang zwischen Seitenspannung und Tonhöhe, untersuchte den Zusammenhang von Spannungsverhältnissen und Wohlklang für das menschliche Ohr und ähnliches. Ein Ansatz, der im Übrigen der späteren wohltemperierten Stimmung zugrunde legt. Diese Art Erforschung von Klängen nach ihrer mathematischen Struktur ist, würde ich meinen, ein Modell für Galileis mathematischen Umgang mit Natur.
Sie hörten, Galilei schaut durch das Fernrohr, das Multitalent mit gewichtigem Familienhintergrund, mit dem Philosophen Leonhard Schmeiser. Morgen der Begründer einer neuen Theorie der Natur.
Betrifft Geschichte.
Galilei schaut durch das Fernrohr. Die Veränderung des Weltbilds in der frühen Neuzeit. Erzählt von dem Philosophen und kulturwissenschaftlichen Autor Leonhard Schmeiser. Heute der Begründer einer neuen Theorie der Natur.
Es ist nicht einfach anzugeben, worin genau Galileis Leistung bestanden hat. Er war Erfinder, hat eine Wasserhebemaschine erfunden, eine Paradeisblütmaschine, eine hydrostatische Waage oder sogar eine Vorform des Kugelschreibers. Aber das macht ihn natürlich nicht zu einem Begründer der natürlichen Naturwissenschaft, geschweige denn zu dem Begründer dieser Wissenschaft. Aber auch seine theoretische Leistung wird immer wieder mal von Wissenschaftshistorikern grob zerpflückt. Das Trägheitsgesetz, mit dem Galilei bereits arbeitete, hat in seiner definitiven Form erst Descartes formuliert. Und beim Fallgesetz war Galilei möglicherweise nicht einmal der Erste, der es korrekt erfasst hat, geschweige denn, dass er es zuerst mit einer falschen Ableitung präsentierte. Allgemein sind seine Schriften trotz ihrer wissenschaftlichen Brillanz geradezu durchsetzt mit vehement vertretenen wissenschaftlichen Irrtümern. Seine Theorie der Gezeiten, auf die er so große Stücke hielt, hat sich als falsch herausgestellt. Und seine Theorie der Kometen ist nicht nur falsch, sondern auch deutlich schwächer als die seiner Konkurrenten und Gegner damals. Über jeden Zweifel erhaben ist lediglich Galileis Entdeckung der Jupitermonde, die ihn berühmt gemacht hat. Aber diese Entdeckung reduziert sich genau besehen auf eine gute Beobachtungsgabe und das Glück, der Erste gewesen zu sein, der das Teleskop auf den Jupiter gerichtet hat. Tatsächlich ist keineswegs ausgemacht, dass Galilei ein besserer Astronom war als seine Gegner. Und sein Bewunderer Kepler etwa war bedeutend näher an einer Erklärung der Himmelsbewegung im Sinne der natürlichen Naturwissenschaft als er. Galileis Leistung ist allgemeinerer Art. Mit ihm hat das Projekt einer auf mathematische Beschreibung gegründeten Naturwissenschaft, das damals sozusagen in der Luft lag, erstmals konkrete Gestalt angenommen. Es war zwar nicht so, wie das Galilei gern dargestellt hat, dass damals Wissenschaft ausschließlich von autoritätsgläubigen Gemütern betrieben wurde, die lieber im Aristoteles nachgeschaut haben, als ein neues Argument anzuerkennen. Aber es gab keine Theorie der Natur, die den Rahmen abgeben hätte können für die Weiterentwicklung innovativer Ansätze zu einer neuen Wissenschaft. Was es gab, war die Physik des Aristoteles. Und als Alternative dazu Skepsis, eine übrigens damals unter Theologen sehr beliebte Position. Natürlich gab es die Astronomie des Kopernikus, aber Kopernikus konnte aus zwei Gründen diesen Rahmen für eine Entstehung der neuzeitlichen Naturwissenschaft nicht abgeben. Zum einen war es damals wissenschaftlicher Konsens, dass der Mensch aufgrund seiner mangelhaften Erkenntnisfähigkeit nicht in der Lage war, sicheres Wissen über die Himmel zu gewinnen. Und zum anderen widersprach Kopernikus, zumindest in seinen Konsequenzen, dem gesunden Menschenverstand. Auch heute noch kann niemand bestreiten, dass die Erde für die Sinne ruht. Und es wird sich so mancher schwer tun, wenn er erklären soll, warum, wenn die Erde durch das Weltall rast, die Dinge auf ihr ruhig bleiben, die Gegenstände gerade nach unten fallen und die Wolken einfach ihre Wege ziehen. Von Kopernikus führt kein Weg zur neuen Wissenschaft. Galilei ist den umgekehrten Weg gegangen. Er hat nicht eigentlich die Himmel erforscht, sondern ist von bodenständigen Bewegungen, Vorgängen ausgegangen, also vom Verhalten von Körpern in Flüssigkeiten, Fallbewegung, Wurfbewegung und so weiter. Hat dafür neue theoretische Ansätze geschaffen und ist im Nachhinein draufgekommen, dass durch diese Ansätze sich das kopernikanische System so fassen lässt, dass es seine Absurdität verliert. Das war, denke ich, der eigentliche Punkt und die eigentliche Entdeckung Galileis.
Sie hörten, Galilei schaut durch das Fernrohr, der Begründer einer neuen Theorie der Natur, mit dem Philosophen Leonhard Schmeiser. Morgen eine raffinierte Versuchsanordnung mit musikalischer Begleitung. Redaktion Martin Adl und Robert Weichinger.
Betrifft Geschichte.
Galilei schaut durch das Fernrohr. Die Veränderung des Weltbilds in der frühen Neuzeit. Erzählt von dem Philosophen und kulturwissenschaftlichen Autor Leonhard Schmeiser. Heute eine raffinierte Versuchsanordnung mit musikalischer Begleitung.
Ein hartnäckiges Urteil über das Mittelalter besagt, dass die Leute damals ihr Wissen ausschließlich aus Büchern gewonnen haben und dass erst die Neuzeit wieder sich der empirischen Erforschung der Dinge zugewandt hat. Dass das so nicht ganz stimmen kann, merkt man sehr schnell, wenn man etwa heute einem Astronomen bei der Arbeit zusieht. Der muss nämlich ein bei weitem größeres Stück an Fachliteratur kennen als sein Fachkollege vor 400 Jahren. Und es bringt ihm in wissenschaftlicher Hinsicht nicht das Geringste, wenn er sich jeden Abend hinsetzt und zum Himmel schaut. Der Schlachtruf der frühneuzeitlichen Naturwissenschaft, weg von den Büchern, zurück zu den Dingen, hat um diese Zeit vor allem strategische Bedeutung. Wer grundlegend Neues zu erzählen hat, der kann sich ganz schlicht nicht berufen auf in Büchern Tradiertes. Und wenn er die anderen überzeugen möchte, muss er sie dazu bringen, dass sie selbst auch die Bücher weglegen und die Dinge so ansehen, als wäre es das erste Mal. Komplexer liegen die Dinge bei der Betonung der Sinneserfahrung. Und Galilei hat das gewusst, anders als manche der Leute, die sich dann auf ihn berufen haben. Immer wieder hat er vor zu blinden Verdauen in die Sinne gewarnt und hat er gerade den Aristotelikern vorgeworfen, sich davon nicht lösen zu können. Tatsächlich ist ja schwer einzusehen, wie zum Beispiel etwas für die neuzeitliche Naturwissenschaft so fundamental ist wie die Trägheitsbewegung, sich sinnfällig machen lassen kann. Das ist nämlich eine geradlinige, gleichförmige Bewegung und das kann es bei Definition in unserem Universum gar nicht geben. Und versuchen Sie einmal, irgendwelche Dinge vom Turm von Pisa fallen zu lassen und mittels Ihrer Wahrnehmung das Fallgesetz abzuleiten daraus. Es wird Ihnen nicht gelingen. Galilei ist bei der Untersuchung der Fallbewegung ganz anders vorgegangen. Er hat sich in einen geschlossenen Raum zurückgezogen, also nach Möglichkeit die äußeren Einflüsse ausgeschaltet. Er hat sich standardisierte Kugeln geschaffen zum Zweck der Vergleichbarkeit. Und er hat, weil die Fallbewegung viel zu schnell gegangen ist für die Sinne, hat er sich so eine Art Zeitlupe geschaffen, indem er die Kugel nicht fallen ließ, sondern über eine schiefere Ebene abrollen hat lassen. Aber auch das ist das Auge noch viel zu schnell gegangen. Und deswegen hat er den ganzen Vorgang sozusagen ins Akustische übersetzt. Er hat am Weg an der schiefen Ebene Glöckchen angebracht und die sind von den Kugeln angeschlagen worden, sodass er mit den Ohren gemerkt hat, wie lang welche Prozesse dauern. Und weil er keine ausreichend exakten Uhren zur Verfügung gehabt hat, um diese Zeitintervalle zu messen, hat er höchstwahrscheinlich während des Vorgangs Musik gespielt. Denn für einen Musiker von der Qualität Galileis lässt sich eine Sekunde problemlos noch in 32. unterteilen, und das heißt bis in den 100-Sekundenbereich hinein. Derartige Listen im Umgang mit der Natur waren natürlich den meisten seiner Zeitgenossen suspekt. Derartige Experimente finden immer in einem künstlich hergestellten Ausnahmezustand statt, und von dieser Ausnahmesituation lässt sich nicht so leicht angeben, was das mit der Natur zu tun hat, wenn sie sich selbst überlassen abläuft. Ein berühmtes Beispiel dafür, also für das Misstrauen seiner Kollegen, ist die Weigerung mancher Pisaner Universitätsprofessoren, durchs Fernrohr zu sehen, als Galilei ihnen die neu entdeckten Jupitermonde zeigen möchte. Nun, auch das Teleskop war damals neu und hat dadurch eine experimentelle Ausnahmesituation geschaffen. Das mag noch angehen, wenn man zum Beispiel den Horizont nach Schiffen absucht. Weil Schiffe kennt man aus eigener Anschauung und wenn man möchte, kann man grundsätzlich, was man da am Horizont sieht, mit eigenen Augen überprüfen. Aber Galilei behauptete, dass irgendwelche winzigen Lichtpunkte im Teleskop bisher unbekannte Himmelskörper seien. Und das konnte man schlechterdings ohne das Teleskop nicht nachprüfen. Noch dazu konnte niemand, auch Galilei nicht, angeben, wie genau ein Teleskop funktioniert. Die Weigerung der Professoren war also keineswegs eine Geste zur Rettung des traditionellen Weltbildes oder ähnliches, sondern schlicht der Unwillen, ein in wissenschaftlicher Hinsicht der zweifelhaftes Spiel mitzuspielen.
Sie hörten Galilei schaut durch das Fernrohr, eine raffinierte Versuchsanordnung mit musikalischer Begleitung, mit dem Philosophen Leonhard Schmeiser. Morgen: Auch der Prozess gegen Galilei hat sich anders abgespielt.
Betrifft Geschichte.
Galilei schaut durch das Fernrohr. Die Veränderung des Weltbilds in der frühen Neuzeit. Erzählt von dem Philosophen und kulturwissenschaftlichen Autor Leonhard Schmeiser. Heute: Auch der Prozess gegen Galilei hat sich anders abgespielt.
Der Galilei-Prozess wird für gewöhnlich unter Titeln wie Wissenschaft und Kirche oder Freiheit der Wissenschaft abgehandelt. Das ist irreführend. Die Inquisition spielt in diesem Prozess, was immer man von ihr halten mag, die Rolle des Gerichts und nicht die des Anklägers. Die Gegner waren zunächst in den Reihen der Universität zu suchen, das heißt in der etablierten Wissenschaft. Es waren die akademisch gebildeten und akademisch bestallten Aristoteliker, Galileis ehemalige Kollegen, die zunächst einmal eine organisierte Opposition gegen Galilei auf die Beine gestellt haben, dann, als sie nicht durchkamen, das Ganze auf die Frage der Rechtgläubigkeit verlagert haben und ihn schließlich von der Kanzlerin abfernadern und in Rom denunzieren ließen. Der Galilei-Prozess ist also sozusagen die Fortsetzung eines wissenschaftlichen Disputs mit anderen Mitteln. Erstmals denunziert wird Galilei wenige Jahre nach seinen ersten astronomischen Entdeckungen und nach dem Beginn seines öffentlichen Eintretens für Kopernikus. Die Sache verläuft glimpflich und vor allem deswegen, weil in Rom einige Leute große Stücke auf ihn gehalten haben. Aber sie führt dazu, dass das mittlerweile 100 Jahre alte kopernikanische System erstmals offiziell als mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar erklärt wird. Es wird nicht verboten, man darf es weiterhin verwenden, hypothetisch, aber die Lehre von der ruhenden Sonne und von der sich bewegenden Erde darf nicht als wahr behauptet werden. Galilei wird durch den Generalinquisitor, den späteren Heiligen Robert Bellarmin, dahingehend belehrt und erhält sich daran im Folgenden, indem er nämlich immer so Vorbehaltsklauseln in seine Texte aufnimmt, ohne dass er deswegen irgendwann zu verbergen begonnen hätte seine eigentliche Position. Und das geht 15 Jahre lang gut, bis zur Publikation des Dialogs über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme, in dem Galilei nämlich zeigt, dass das kopernikanische System nirgends in die physikalischen Paradoxien und Absurditäten führt, die die Aristoteliker ihm vorwerfen. Auch das bleibt noch formal innerhalb dessen, was die Kirche vorgeschrieben hat. Und es geht auch nicht wirklich weiter als das, was Galilei bis dahin erzählt hat. Und doch bricht damit das Gericht über Galilei herein. Und dieses Gericht weist alle Anzeichen eines politischen Schauprozesses auf. Das Buch wird trotz kirchlicher Druckerlaubnis verboten, unmittelbar nach seinem Erscheinen verboten, Galilei verhaftet, verhört, mittels eines vermutlich gefälschten Dokuments unter Druck gesetzt, dazu gebracht, wieder besseres Wissen, seine Verfehlung einzugestehen und zu widerrufen und schließlich zu lebenslangen Kerker verurteilt. Das Urteil wird zwar nicht in dieser Form vollstreckt, aber immerhin bleibt ein lebenslanger Hausarrest, das weitestgehende Verbot von wissenschaftlichem Umgang und ständige Überwachung. Noch bei seinem Tod 1642 sind nicht nur Familie und Freunde anwesend, sondern zwei Beauftragte der Inquisition auch. Dass die Denunzianten am Ende doch an ihr Ziel gelangten, liegt in der persönlichen Situation des Papstes begründet. Urban VIII. War zwar ein Bewunderer und langjähriger Förderer Galileis, aber er hatte sich durch ungeschicktes Taktieren im Dreißigjährigen Krieg in eine Position der Schwäche in der Kirche, also innerkirchlich, manövriert. Seine Gegner betrieben seine Absetzung mit der Begründung, er verbünde sich mit den Gegnern der Kirche und er betreibe die Verfolgung der Heretiker nicht zielstrebig genug. Die Verurteilung Galileis ist in diesem Rahmen zu sehen, als Teil einer groß angelegten Verteidigungsoffensive. Für den Papst ging es also keineswegs um Wissenschaft und schon gar nicht um die Rettung des herrschenden Weltbildes oder Ähnliches, sondern um ein machtpolitisches Bauernopfer. Bezeichnenderweise hat der mächtigste Gegenspieler des Papstes, Kardinal Borgia, also der Wortführer derjenigen, die ein schärferes Vorgehen gegen die Heretiker forderten, das Urteil gegen Galilei nie unterschrieben.
Sie hörten, Galilei schaut durch das Fernrohr. Auch der Prozess gegen Galilei hat sich anders abgespielt. Mit dem Philosophen Leonhard Schmeiser. Morgen, die alte Wissenschaft gerät in Begründungsnotstand.
Betrifft Geschichte.
Galilei schaut durch das Fernrohr. Die Veränderung des Weltbilds in der frühen Neuzeit. Erzählt von dem Philosophen und kulturwissenschaftlichen Autor Leonhard Schmeiser. Heute, die alte Wissenschaft gerät in Begründungsnotstand.
Die Entstehung der neuzeitlichen Naturwissenschaft war weder eine Entdeckungsfahrt noch eine fortschreitende Eroberung von wissenschaftlichem Neuland. Sie ähnelt eher einem unkontrollierten Aufbau eines Telefonnetzes. Allenthalben werden Geräte gebastelt und Leitungen verlegt, ohne dass man wirklich wüsste, wozu das alles dient. Aber sobald das Ganze mal verschaltet ist, kann man sich bald nicht mehr vorstellen, wie man die ganze Zeit ohne Telefon hat auskommen können. Der Vergleich hinkt natürlich, aber er kann den paradoxen Zusammenhang von jahrhundertelangem verstreutem Aufbau der neuen Wissenschaft und schlagartigen Durchbruch recht gut verdeutlichen, der die neue Wissenschaft charakterisiert. Bis Newton, der mit seiner universellen Gravitationstheorie sozusagen die Schaltzentrale dieses Telefonnetzes geschaffen hat, bis Newton war die neue Wissenschaft nur sehr begrenzt konkurrenzfähig. Und zwar, obwohl ihre Einzelerkenntnisse teilweise bis heute weitgehend Geltung haben. Was das Funktionieren der neuen Wissenschaft so lange hinderte, war nicht irgendwelche Kinderkrankheiten eines ungewohnten Denkens, sondern war das Fehlen eines entsprechenden Diskurses des Wissens. Keine Wissenschaft kommt ohne einen solchen Diskurs aus. Das unterscheidet sich etwa von Intuition oder Offenbarung. Der Einzelne muss sein Wissen den anderen zur Überprüfung mitteilen, und zwar nicht aus Höflichkeit oder aus Wichtigtuerei, sondern um sich selbst dieses Wissens zu vergewissern. Das Problem dabei besteht darin, dass der damals herrschende Diskurs des Wissens sich für eine derartige Überprüfung im Sinn der neuen Wissenschaft nicht geeignet hat. Die damals traditionelle Wissenschaft arbeitet mit Aussagen, genau mit Wesensaussagen, so wie ein Pferd ist ein vierbeiniges Lebewesen, jeder Körper strebt an seinen natürlichen Ort und ähnliches. Und die neue Wissenschaft bestimmt dagegen nicht das Wesen der Dinge, sondern deren Verhalten. Und solches Verhalten lässt sich nicht in Aussagen fassen, sondern nur in Vorhersagen. Zum Beispiel das Fallgesetz bestimmt nicht eine Eigenschaft eines Dinges, sondern wie es sich verhalten wird, wenn es fällt. Dabei ist es gleichgültig, was ein Pferd oder sonst irgendetwas ist. Aber wenn man es fallen lässt, wird es sich so und so verhalten. Und solche Vorhersagen lassen sich nicht korrekt in den Diskurs von Aussagen einschreiben. Aber sie mussten in einem solchen Diskurs, in diesem Diskurs, weil es der herrschende Diskurs war, eingeschrieben werden, weil sich anders eben nicht über die Geltung von Wissen entscheiden ließ. Und so entstanden Texte, die weder den Ansprüchen der traditionellen Wissenschaft noch denen der neuen Wissenschaft entsprochen haben. Das dritte Planetengesetz von Kepler beispielsweise steckt in hunderten Seiten mathematischer Mystik, mit der heute niemand mehr etwas anfangen kann, nämlich in seiner Abhandlung zur Weltharmonie. Galilei, und das ist, denke ich, das eigentlich Revolutionäre an seinem Wirken, Galilei hat diesen Teufelskreis durchbrochen, indem er an einem bestimmten Punkt sich geweigert hat, die Vorgaben des herrschenden Diskurses weiterhin zu respektieren und zu akzeptieren. In gewisser Weise hat er den Spieß umgedreht. Seine wichtigsten Bücher sind nicht einfach wissenschaftliche Abhandlungen, sondern Dispute zwischen Vertretern der alten und der neuen Wissenschaft. Der Aristoteliker in diesen Büchern bringt brav seine Argumente vor, also die Argumente, die gegen Galilei immer vorgebracht wurden, aber sie funktionieren plötzlich nicht mehr, nämlich deswegen, weil Galilei das Spielfeld ausgetauscht hat. Es ist das Spielfeld der neuen Wissenschaft praktisch. Ein derartiges Gespräch hat natürlich nicht stattgefunden, hat auch nicht stattfinden können, weil die diskursiven Vorgaben einfach andere waren. Aber Galilei hat mit seiner Fiktion gezeigt, dass die neue Wissenschaft auch in diskursiver Hinsicht durchaus funktionieren kann. Und zwar dann, wenn man sie aus dem Rahmen der traditionellen Wissenschaft herauslöst. Dass, wenn man das tut, nicht mehr die neue, sondern die alte Wissenschaft in Begründungsnotstand gerät. Galilei hat, wenn man so will, der neuen Wissenschaft ihre Stimme gegeben.
Sie hörten, Galilei schaut durch das Fernrohr. Die alte Wissenschaft gerät in Begründungsnotstand. Mit dem Philosophen Leonhard Schmeiser. Von ihm erschienen etwa die Erfindung der Zentralperspektive und die Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaft 2002 und 2004 seine Untersuchung zur vielleicht letzten Inkunabel aus dem Jahr 1400.